Heiterkeit auf der Tribüne, das ist hier am Sport das Schöne, ein Text von Herrn Fendrich, der mir immer einfällt, wenn ich diesen Mann sehe, nämlich Dieter Dehm, der ja, und das ist schön, hier auf der Buchkomplizenbühne, auf der Frankfurter Buchmesse, ein Frankfurter Kind ist. Dieter Dehm, willkommen, dass Sie hier sind. Hallo.
Hallo.
Herr Dehm, Sie sind ein Mann, der wirklich sehr umtriebig ist. Er ist ein Popstar, ein Politiker, jedenfalls ein bunter Hund. Nicht alle mögen ihn, aber das ist ja in Ordnung. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, nämlich Meine schönsten Skandale. Das Buch hätte eigentlich 8-mal so dick sein sollen, aber das hätte man da nicht tragen können. Deswegen sind dort 12 Skandale beschrieben und ich muss sagen, ich habe das Buch natürlich gelesen. Ich habe mich weggeschmissen und es war wirklich sehr lustig. Wir werden auch uns die Frage stellen, ob Herr Dehm eigentlich ein Politiker ist oder ob er ein Popstar ist, ob man das trennen muss und wie viel Populismus eigentlich die Politik verbraucht. Aber bevor wir das tun, möchte ich vielleicht mal auf etwas hinweisen, was ich selbst gar nicht wusste. Du warst ja oder bist ja der erste Akademiker in der Familie Dehm gewesen. Dein Vater, ein großer Fußballer, ja lange schon nicht mehr unter uns weilt. Hat es deinen Stiefvater, ja, überzeugter Nazi, ich lese im Buch, je länger die Haare 68er wurden, desto kürzer war der Nacken, der dich geprügelt hat. War das mit ausschlaggebend, dass du heute jemand bist, der eben immer auch gegen diese Kapitalunverteilung kämpft? Weil das lese ich ja bei allen, was du machst. Jemand sagt, ich wehre mich dagegen?
Also, es war der Bezug zu meinem Vater, der ein Schlosser war. Mein Opa war Mülleimerlehrer. Er war gewerkschaftlich organisiert, auch mit einer leitenden Funktion beim Fuhrpark. Das waren die Leute, die mit den Droschken den Müll abgeholt haben und ist dafür dann von den Nazis verfolgt worden. Das war der Bezug, den ich hatte und der natürlich von dem Stiefvater, also dem zweiten Mann meiner Mutter, zusammengedroschen wurde. Also der hat den Gürtel ausgezogen, ist dann in den Luftschutzkeller in der Ortenberger Straße hier im Stadtteil Bornheim und hat mich durchgeprügelt, wenn ich mich mit den damaligen 67ern, das waren noch nicht die 68er, gegen den Vietnamkrieg und die Notstandsgesetze gewendet haben.
Also, weil du gerade von Vietnam gesprochen hast und 67er, also ohne Sorge ist ja eigentlich auch ein Startpunkt gewesen. Du bist durch Vietnam politisiert worden, damals als Schüler, und hast ja mit dazu beigetragen, du wurdest, glaube ich, auch als Rädelsführer dann auch benannt, das Amerika-Haus hier zu besetzen, weil es dabei ein FAZ-Artikel, ob das Engagement in Vietnam eigentlich genug ist, das hat dich damals empört.
Ja.
Kannst du die Situation und die Zeit damals, wo ja auch Kuhn Bendit, Fischer, all diese Menschen, Jutta Ditfurth, mit der du auch zusammengearbeitet hast, die im Moment aktuell auch twittert gegen diese Bühne, kannst du mal die Zeit nochmal aufleben lassen? Wie war das damals in Frankfurt?
Also ich bin mit 17, davon handelt ja auch dieses Buch, das geht sozusagen von meinem 16. Lebensjahr bis heute. Mit 17 gegen den Vietnamkrieg am Opernplatz gesessen. Wir hatten damals noch berittene Polizei mit langen Holzknüppeln, die uns zusammengedroschen hat, den Weg für die Straßenbahn dann freigemacht hat oder auch nicht freigemacht hat. Wir waren am Anfang 300 und waren dann in kürzester Zeit 3.000, 4.000. Also das kann nur bedeuten, wenn ihr euch engagiert gegen die Aufrüstung der NATO, behaltet einen langen Atem. Es kann manchmal plötzlich ganz schnell gehen, dass man mehr wird. Und dann wurde ich, weil ich einer derer war, die hier Rädelsführer der Schülerbewegung war, vom SDS, in diesem Falle von Rudi Dutschke persönlich, ins Präsidium des SDS hier vorne am Hauptgebäude der Universität in der Mensa, da tagte der SDS-Bundeskongress, aufgenommen. Und da las ich morgens in der Zeitung, in der FAZ, eine Diskussion im Amerika-Haus, reicht das amerikanische Engagement in Vietnam? Das hat mich so aufgeregt, dass ich zu Rudi Dutschke bin und die ganze Geschichte ist etwas ausführlicher. Abends sind wir dann mit ein paar hundert von dem Bundeskongress weggezogen. Nicht alle von den SDS-Führern wollten das, haben die Bühne im Amerika-Haus besetzt. Es gibt dann einen Tagesschau-Film und davon ist dieses Bild, ja, was mich neben Rudi Dutschke zeigt, als ich auf der Bühne des Amerika-Hauses stehe. Das ist, wenn man so möchte, der erste größere Kontakt mit Politik gewesen. Bis dahin waren das nur Demonstrationen gegen Notstandsgesetze, gegen den Vietnamkrieg und natürlich auch für freie Sexualität. Das war ja für die Schülerbewegung ein wesentliches Movens, dass wir eben auch im sehr privaten Bereich eine Befreiung gefördert haben.
Befreiung und Sexualität spielt ja auch immer in den Songs, die du ja mitgeschrieben hast oder die du geschrieben hast, eine Rolle. Ich sag nur mal tausendmal berührt, aber eben auch Monopoly, wo du so ein bisschen auch zeigst, das Schicksal, was auch dein Vater ereilt hat, der ja an einer Chemievergiftung, sage ich jetzt mal salopp, gestorben ist. Im Buch geht es letztlich um das, was wir heute Fake News nennen, nämlich wie die Presse immer das, was du getan hast, dann umgeschrieben hat oder versucht hat, es zu deuten. Es sind da sehr verrückte Anekdoten dabei. Ich möchte mit dir über die eine oder andere natürlich sprechen. Es gab eine Schlagzeile bei der Bild-Zeitung, nämlich: Sind Sie ein Mörder, Herr Dehm? Und du triffst sie aber am Ende eben dem damaligen Bild-Chef Tietje, lädt dich aufs Oktoberfest ein und du bist sogar dann, sag ich mal, Blattmacher für 2 Tage. Kannst du das mal aufdrösen? Wie kam es denn eigentlich dazu? Wieso hat man dich gefragt, sind Sie ein Mörder, Herr Dehm?
Was soll ich aufdrösen? Die Zeit bei der Bild-Zeitung?
Ja.
Oder das, wie es dazu gekommen
das
ist?
Das hat ja beides miteinander zu tun.
Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte. Also, ich habe Katharina Witt gemanagt, ich habe Bab gemanagt, ich habe als Politiker für den Bundestag, für die SPD kandidiert und wurde mit dieser Schlagzeile überrascht, weil die damalige Kulturchefin der Taz, Elke Schmitter, mit Veit Heinichen, das war der Cheflektor des Fischer Verlages, unter dem Pseudonym Viola Schatten einen Krimi geschrieben hatten, in dem ich im Zentrum stand mit einem anderen Namen und eine Prostituierte umgebracht haben soll.
In diesem Roman?
In diesem Roman. Und das titelte die Bild-Zeitung mit: Sind Sie ein Mörder, Herr Dehm? Meine Tochter kam vom Kindergarten heim und fragte: Papa, hast du jemanden umgebracht? Und heulte natürlich, weil das als Titelseite war natürlich der Hammer. Und dann habe ich geklagt, das war meine 11. Klage. Sowohl für Katharina Witt hatte ich geklagt gegen Bild, als auch in eigener Sache. Und dann kam der Chefredakteur der Bild-Zeitung damals, Hans-Hermann Tietje, und bot mir an, dass wir diese ganzen Klagen und Konflikte beilegen. Bei dieser Gelegenheit wurde dann Katharina Witt für die Bild-Zeitung im Grunde genommen die Starreporterin von allen Winterspielen, von allen Weltmeisterschaften im Eiskunstlaufen und anderen sportlichen Auseinandersetzungen, die mit Eis zu tun haben. Und in dieser Form, in dieser Frage wurde auch dann der Konflikt mit mir und diesem Vorwurf, diesem absurden Vorwurf, dass ich eine Prostituierte umgebracht haben soll, dann beigelegt. Das ist eine komplizierte Geschichte, weil ich ein ausgesprochener Gegner der Bild-Zeitung war und bin und er der Chefredakteur der Bild-Zeitung war. Sie wird im Nachhinein dadurch geheilt, dass Hans-Hermann Tietje 2 Jahre später abgesägt wurde, und zwar auf Druck von Helmut Kohl, weil er Helmut Kohl auf dem Kopf abgebildet hatte in der Bild-Zeitung und den Umfaller als Überschrift genommen hatte wegen der Steuerlüge von Helmut Kohl, was auch die Mehrwertsteuererhöhung anbetrifft. Und also Hans-Hermann Tietje ist ein Schwarzer durch und durch, aber ein Ehrenmann, auf den ich in Abwesenheit schon gar nicht etwas kommen lasse, der mit mir damals einen Kompromiss gemacht hat in Sachen Katharina Witt, in Sachen Dieter Dehm, aber auch in Sachen Günter Wallraff, den ich auch betreut habe damals, der dann 2 Jahre gehalten hat.
Du bist ja jemand, der heute bei den Linken ist. Du warst sehr, sehr lange bei der SPD, bist ja aber dann irgendwann ausgestiegen oder hast dich aussteigen lassen, wie immer man das betrachten möchte. Aber du bist natürlich auch jemand, der für mich hauptberuflich nicht nur ein Musiker ist und immer verstanden hat, nicht nur die Arbeiterlieder, sondern auch Popstars können was mit ihrer Musik erreichen. Du hast die großen Rochs gegen Rechts, 79 veranstaltet, wirklich auch tausende Menschen hinkamen mit großen Bands. Ich sag nur Rodger Monotones, da hat sich einiges abgespielt. Die Buttons für dieses Festival, die wurden ja grafisch gestaltet von Jutta Ditfurt. Ihr seid heute nicht mehr so Freunde, oder?
Jutta Ditfurt war nicht nur die Grafikerin für Rock gegen Rechts, das hat sie übrigens sensationell gut gemacht.
Ja.
Sondern sie war auch die Grafikerin für mein Schallplattenlabel. Also sie hat für mich gearbeitet.
Musikant.
Wir haben heute in den allermeisten Fragen völlig entgegengesetzte Positionen. In einer Frage nicht, dass Hermann Josef Abs, der Chef der Deutschen Bank, der Finanzier von Auschwitz, der Finanzier des Zweiten Weltkriegs,
der Ehrenbürger Frankfurts,
Ehrenbürger der Stadt Frankfurt ist und nicht mehr bleiben darf.
Ja.
Das heißt, in diesem einen Punkt sind wir, glaube ich, bei allem Ärger, den wir miteinander haben, übereinstimmend, dass dieser Abs aus dem Register der Ehrenbürger der Stadt Frankfurt getilgt werden muss.
Ich möchte mit dir speziell über diese auch Gründungsdrühen sprechen, die sich alle sehr merkwürdig verändert haben. Jutta Ditfurth ist ja im Grunde eine tragische Gestalt, wo man sagen kann, hat halt publizistisch keine Bedeutung mehr, der Zug ist abgefahren, jetzt schlägt sie halt um sich, um irgendwie im Gespräch zu bleiben. Das ist eigentlich traurig. Aber du rechnest in deinem Buch ja auch mit Joschka Fischer und Cohn Bendit ein Stück weit ab. Was hat sich, du kennst Joschka Fischer ja viel besser, was hat sich denn an Joschka Fischer, wie war er denn damals und wie ist er denn heute? Was hat sich in ihm, hat er sich wirklich verändert? Das ist die Frage.
Ich möchte auf einen Punkt zunächst kommen, den man mit dieser Stadt Frankfurt in Verbindung setzen muss. Dass die IG Metall ihren Hauptsitz nach dem Krieg nicht im Ruhrgebiet, wo sie eigentlich hingehört und herkommt, aufgeschlagen hat, sondern in Frankfurt, liegt daran, dass Frankfurt immer einen bestimmten Bezug zu einer Form linken Antikommunismus gehabt hat. Das heißt, Frankfurt ist die Geburtsstätte eines Rosa Grünlich später und damals auch linkssozialdemokratisch gefärbten Antikommunismus. Hier haben eine Menge Leute bis hinein ins sozialistische Büro, bis in die SPD gegen die Sowjetunion Positionen bezogen, wie sie schärfer eigentlich Adenauer kaum vollzogen hat. Joschka Fischer gehört dazu. Joschka Fischer, Cohn Bendit und ein Teil der Grünen sind sozusagen die Erfinder des linken Antikommunismus, links in Anführungszeichen.
Erklärt das auch den heutigen, sage ich mal, Russland und
Putin? Das heißt, genau. Damit setzt sich das fort. Das heißt, wenn du hier zum Beispiel, wie ich, im Präsidium des SDS, dagegen warst, dass die illegalen KPD-Mitglieder ausgeschlossen wurden aus dem Präsidium des SDS.
Die das KPD war 67. Wurde verboten und auch bei der SPD.
Die KPD war verboten. Ja. DKP war noch nicht gegründet, die wurde erst 68 gegründet. Und 67 betrieben diese Leute den Ausschluss, das Mobbing gegen Vanja van Heisler, Marcella Knipping. Leute, die in der illegalen KPD waren, die heldenhaft Antifaschismus vertreten haben in dem Gedenken an Buchenwald und die vor allen Dingen sehr früh schon gesagt haben, welche schäbige Rolle die Deutsche Bank bei der Kreditierung des KZs Auschwitz-Birkenau gespielt hat. Und diese Leute wurden rausgemobbt und es wurde, und das übrigens gegen den Willen von Rudi Dutschke, das kann ich bezeugen, der wollte das nicht, andere wollten es. Günter Ahmed, der zu unseren SDS-Führern zählte, ist später in die DKP eingetreten. Es war also ein Konflikt hinter den Kulissen, von dem ich in dem Buch etwas versuche zu erzählen, dass man hier einen so scharfen Antikommunismus vertreten hat, dass später möglich war, dass dieser Joschka Fischer den ersten Waffengang der Bundeswehr, man kann sagen eigentlich der Wehrmacht, auf Belgrad befohlen hat. Auf Belgrad, wo die Serben, Jugoslawen in dieselben Luftschutzkeller mussten, in denen sie schon geflohen sind, als die Hitler-Luftwaffe sie bombardiert hat. Das hat ein grüner Außenminister zu verantworten. Diese Auseinandersetzung, er war mein Gegenkandidat im Wahlkreis 140, das ist Frankfurt-Ost. Also wir kandidierten Erika Steinbach, Joschka Fischer und ich. Und Joschka Fischer hat immer dafür gesorgt, dass Erika Steinbach, die rechte CDU-Frau, heute AfD-Stiftungsvorsitzende, in den Bundestag kam.
Die Stiftung ist übrigens von der Deutschen Bank finanziert, muss man
natürlich
sagen.
Natürlich, das passt doch. So wächst zusammen, was zusammengehört. Aber jedenfalls, es war so, wenn Joschka Fischer gesagt hätte, die Erststimmen für Dieter Dehm von der SPD, die Zweitstimmen für mich, für die Grünen, dann wäre ich in den Bundestag gekommen und nicht Erika Steinbach. Aber er hat immer Wert darauf gelegt, dass er mir die Erststimmen wegnimmt, obwohl ihn sowohl die Petra Roth, damals CDU-Oberbürgermeisterin, gebeten hat, das nicht zu tun, als auch viele Grüne ihn gebeten haben. Dietrich Wetzel, der auch im Bundestag war, für die Grünen gebeten hat. Viele haben ihn gebeten, sorgt dafür, dass diese Frau Steinbach nicht in den Bundestag kommt. Nein, er hat dafür gesorgt, dass sie in den Bundestag kam. Das ist natürlich so, dass er viel näher bei Frau Steinbach steht, als bei irgendeiner Form von links sein. Denn er ist durch und durch, und er war durch und durch ein Gegner, ein Antikommunist und ein Gegner dessen, was wir mit philosophisch mit dem Hauptgegner des Imperialismus verstehen, nämlich der Arbeiterklasse. Das heißt, er hat zwar immer gesagt, er war Taxifahrer, sein Vater war, glaube ich, Metzger oder so irgendwas, aber in Wirklichkeit hat er die Gewerkschaften und uns als linke Sozialdemokraten gehasst. Es war ein tiefer Hass. Wenn ein Antifaschist, also Peter Gingold, der war in der französischen Résistance, ein Frankfurter Antifaschist, ein jüdischer Kämpfer gegen Hitler, Emil Karlebach, der Buchenwald. Mitbegründer der Frankfurter Rundschau, der in Buchenwald war. Wenn solche Leute reden sollten auf Rock-gegen-Rechts-Veranstaltungen, es handelt, ist alles in dem Buch hier drin.
Sehr lustig übrigens, das Buch. Es wird toll beschrieben.
Ja. Versuche das
auch
lustig.
Wenn du das Mundwerk und die Stimme von Joschka Fischer beschreibst, finde ich ganz lustig. Ja.
Also jedenfalls, alles, immer dann war Joschka Fischer sofort wie Kai aus der Kiste da und versuchte, einen Redeauftritt von Kommunisten zu verhindern. Also Meinungsfreiheit spielte für ihn dann eine Rolle, wenn seine Hausbesetzer, sein schwarzer Block, diejenigen, die auf wehrlose Polizisten, die am Boden gelegen haben, noch eingetreten haben. Das habe ich alles gesehen als Gewerkschaftsordner. Ja? Diejenigen Leute, die sollten überall reden. In dem Moment, wo ein Kommunist reden sollte, war sofort Ende der Fahnenstange. Das muss verhindert werden. Diese Linie hat Joschka Fischer schon damals vertreten. Und diese Linie vertritt er noch heute als Professor in irgendeiner CIA-nahen Stiftung.
Herr Dieter, ich danke dir immer für deine klaren Worte. Ich sehe das ja ähnlich. Ich möchte mit dir aber nochmal über das Wort Faschismus sprechen. Was ist denn für dich Faschismus? Wie die sagen, das ist doch mit Mussolini und Adolf Hitler, gibt es doch keinen Faschismus mehr. Ist das so?
Also Faschismus, da bin ich sehr engstirnig und auch eng in der Definition. Das halte ich mit George Dimitrov. Faschismus ist an der Staatsmacht die Herrschaft des reaktionärsten, terroristischsten Teils des Finanzkapitals. Also der Deutschen Bank, das waren damals IG Farben, da war die Deutsche Bank die Mehrheitseigner. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, die hat das Zyklon B hergestellt, mit dem die Menschen da zu Tode gebracht wurden in Auschwitz. Und das sind diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg finanziert haben. Übrigens Abs, der Ehrenbürger der Stadt Frankfurt, steht vor den Richtern und sagt, was wollen Sie denn? Ein Krieg braucht Geld, Geld und nochmal Geld. Und was habe ich anderes getan, als das Geld zu besorgen? Wie können Sie als Amerikaner nicht verstehen, dass ich hier meinen Freispruch möchte? Er saß dann ein paar Monate, dann haben sie ihn rausgeholt und er wurde sofort Chefberater von Konrad Adenauer und war übrigens derjenige, der bei der Londoner Schuldenkonferenz 1953 dafür gesorgt hat, dass die Griechen und viele andere Völker leer ausgegangen sind bei allen Wiedergutmachungen. Die Griechen haben 10% ihrer Bevölkerung in 2 Jahren deutscher Besatzung gemordet und verhungert bekommen, ja? Also hingerafft bekommen. Sie haben nichts bekommen. Warum? Weil der Vertrag, den der Abs ausgehandelt hat in London, sagt, erst wenn es einen Friedensvertrag mit Deutschland gibt, dann leben die ganzen Schulden wieder auf. Ansonsten bleiben 60% der Schulden eingefroren bis zu einem Friedensvertrag. Vielleicht erklärt sich jetzt, warum wir keinen Friedensvertrag haben. Übrigens Schulden nicht nur aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern Schulden noch aus dem Ersten Weltkrieg.
Dieter, lass uns einen Sprung in die aktuelle Politik machen. Ich weiß, dass du ein großer Freund, Fan, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber jemand bist, der immer hinter Sarah Wagenknecht gestanden hat, das auch immer noch tut. Leider ist aus der Aufstehbewegung nicht so richtig was geworden. Was ist denn mit den Linken eigentlich los, dass immer mehr Leute, also dass diese Partei, die ja richtige Forderungen stellt, trotzdem keine Mehrheiten hat, sondern dass diese Menschen in eine andere Richtung wandern? Was machen die Linken eigentlich falsch, dass es so um sie steht? Machen sie dieselben Fehler wie die SPD?
Da ich Mitglied dieser Partei bin, da ich im Bundestag für diese Partei sitze, will ich jetzt nicht Nestbeschmutzung in dem Sinne betreiben.
Harte Kritik?
Ich will, ja, das ist dir als Journalist leichter als mir, der ja davon profitiert, dass Sarah Wagenknecht, das andere im letzten Bundestagswahlkampf Handzettel verteilt haben, Plätze gefüllt haben und gut geredet haben. Also deswegen will ich denen nicht ins Kreuz fallen, die Handzettel verteilt haben und die das auch nicht anständig fänden. Aber was ich sagen möchte, ist so, ich fühle mich in vielen an die SPD in Frankfurt, wo ich im Vorstand war, für die ich auch im Bundestag war und für die ich hier in der Stadtregierung gesessen habe, erinnert. Wir haben in der SPD irgendwann die westlichen Stadtteile Nied, Höchst, Griesheim abgeschrieben. Wir haben sie an die Reps verloren. Wir haben uns gekümmert um Westend, Nordend und die edleren Stadtteile. Dort standen da 2 Grüne, Infostände, da 2 SPD, Innenverstände, da zwei FDP-Innenverstände und da zwei CDU-Innenverstände. Das knäulte sich alles irgendwo in dem Unibereich herum. In der westlichen Vorstadt war gar nichts mehr. Das heißt, wer den Bezug zum Proletariat, zu den werktätigen Menschen, so verliert, dass er nur noch von Bildungsfernen, ein Wort, was ich hasse bis in den Tod, Bildungsferne, wer von Bildungsfernen dann nur noch redet, wer nur noch mit Journalisten Umgang haben möchte, ich bin immer für einen guten Umgang mit dir, mit auch Journalisten, die ganz anders denken als du.
Es soll es ja geben.
aber ich bin in erster Linie dafür, dass Linke sich auf das beziehen, was ihre Besonderheit ist. Sie stehen bei den Menschen, die nur einen wirklichen Stolz haben, nämlich das, was ihre Händearbeit und ihres Verstandes Arbeit bedeutet. Das heißt, die ordentlich bezahlt werden wollen, ordentliche Renten haben wollen und die nicht Angst vorm Altwerden haben müssen, sollen.
Es geht also immer um einen fairen Gesellschaftsvertrag, im Grunde ganz simpel.
Es geht darum, dass in einer solchen Gesellschaft die Beziehung zur Arbeiterbewegung, zu den Gewerkschaften, zu kommunistischen Parteien, zu sozialistischen Parteien, die Visitenkarte ist. Wenn man zur Arbeiterklasse, zu den arbeitenden Menschen nicht fair ist und ihre Meinung verachtet,
also einen Dünkel ausspricht,
einen Dünkel, eine Hochnäsigkeit, alte weiße Männer, alte weiße Frauen und nur noch über Leute redet, als seien sie auf dem Abstellgleis. Ja, die Industriearbeit geht sowieso verloren, der Monitor lebt. Wenn ich diese Verachtung, diese Verletzung, diese Kränkung,
Arroganz,
Kränkung, ja, Arroganz, weiter betreibe, darf ich mich nicht wundern, wenn die AfD in dieses Terrain eindringt. Ich kann nur Antifaschist sein, wenn ich um dieses Terrain ältere Menschen, genauso wie Menschen, die angeblich bildungsfern sind, ringe. Demütig, hinhörend, nicht von oben herab sagen, du bist jetzt gegendert, du hast jetzt das und das an Sprachgebrauch zu übernehmen oder wir sondieren dich aus. Wenn ich mit einer gewissen Bescheidenheit und einer demokratischen Vielfalt an die Menschen rangehe, dann habe ich eine gewisse Chance, dass sie wieder von rechts abrücken, dass wir diesen europaweiten, schrecklichen Rechtstrend von Rechtspopulisten und Faschisten gestoppt bekommen. Wenn ich weiterhin meine, mein Referenzprojekt sind Journalisten, sind Leute, die über 7.000 oder 8.000 Euro im Monat verdienen, sind Menschen, die in Hipster-Lokalen gehen, und da bin ich oft.
Ja.
Ich lasse diese Leute auch nicht außen vor. Aber wenn ich mit Hipstern rede, sage ich, dass der Bezugspunkt meiner Arbeit die arbeitenden Menschen sind. Und nicht in allererster Linie die gehobenen Mittelschichten.
Ich fasse es mal zusammen, Demut. Aber ich möchte an dieser Stelle mal auf die Presse kommen. Du beschreibst ja in deinem Buch immer wieder, was die Presse aus dir gemacht hat. Ich muss es ansprechen, obwohl es dir natürlich zum Halse heraushängt. Immer dieses, ich sag mal Wikipedia, der moderne Pranger, den Original gibt es ja nicht mehr, Vorwort Gauweiler, ihr seid politisch aus unterschiedlichen Lagern, respektiert euch aber trotzdem. Der beschreibt es ja auch.
Gauweiler.
Ja, genau. Gauweiler beschreibt es ja auch. Was wirfst du denn der aktuellen Presse vor? Ist die FAZ, die Frankfurter Rundschau, der Spiegel, ist das eine neutrale Presse? Ist das liberal, ist das links, ist das rechts? Was ist denn das eigentlich?
Was ich glaube, ist, dass wir jedenfalls nicht ausschließen können, dass der Irakkrieg möglich wurde durch Geheimdienste in den Medien. Also die These, Saddam Hussein hat Giftgas. Und deswegen sollen die Amerikaner dort einmarschieren, ist von Geheimdiensten in die Medien transportiert worden. Das ist dann eine Verschwörung. Und wenn genau die, die das machen, nämlich der CIA, dann sagen, das ist Verschwörungstheorie, das darf man nicht sagen, dann merkt man, dass Leute halt den Dieb rufen, die eigentlich selber zu den Dieben gehören. Das heißt, was ich sage ist, ich erlebe, wie Sarah Wagenknecht angegriffen wird, wie jede schlechte Botschaft über sie sofort so transportiert wird, dass auch in der linken Unruhe entsteht. Das ist ja gewollt. Ich erlebe, wie andere skandalisiert werden. Und ich habe mit diesem Buch versucht, auf amüsante, satirische und hoffentlich heiter und unterhaltsame Weise darzustellen, dass eben solche Skandalisierungen zu dem Instrumentarium gehören, den Meinungskampf, den Kampf der Ideen gegen eine wirklich antiimperialistische und auch gewerkschaftlich orientierte Politik zu wenden. Also das ist die, wenn man so will, die durchgängig ist, der durchgängige rote Faden aus dem Jahr 1917 in Frankfurt am Main bis jetzt eigentlich zu heute.
Was ich im Buch eben auch lesen kann, das zeigst du schön auf, dass immer, wenn man eben anspricht, dass es, wir haben ökonomische Probleme, es gibt eine Umverteilung, es gibt ganz, ganz reiche Menschen und sehr viele Leute, die nichts haben, weil die ganz Reichen einfach keine Steuern bezahlen und dann immer sagen, das Geld arbeitet, weil das arbeiten eigentlich nur die Leute, die arbeiten. Das ist im Grunde das ganze Geheimnis.
Genau.
Wenn die mal ihre Steuern bezahlen würden, wenn es fair verteilt wäre, dann würde es ganz anders aussehen. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch darauf hinweisen, dass, wenn man sich mal anschaut, auch noch in den 60er Jahren, wie viele Menschen beim Spiegel in führenden Positionen waren, die aber eine NSDAP-Karriere hinter sich haben. Damals wäre niemand auf die Idee gekommen, dass der Spiegel links oder liberal sei, im Gegenteil, sondern eigentlich ist das auch, da sind sehr viele Menschen, die auch beim BND heute noch arbeiten. Also das ist auch keine neue Geschichte, sondern das ist ein Kontrollinstrument. Ich möchte, weil die Zeit schon wieder rumgelaufen ist, also eine halbe Stunde ist schon wieder rum, noch über eine Geschichte sprechen, wo ich mich auch köstlich amüsiert habe. Du warst ja jemand, der eben auch gemerkt hat, okay, wie man Streiks organisieren kann, indem du, das kannst du selber erzählen, gesagt hat, hier wird schon gestreikt, obwohl nicht gestreikt wurde. Und dann haben sich die anderen einem noch nicht angeschlossenen Streik angeschlossen, bis der Streik da war. Erklär die Situation, was hast du damals getan?
Also, das war, ist eine Geschichte, die ich in dem Buch etwas haarkleiner erzähle. Ich war hier amtierender Juso-Vorsitzender oder stellvertretender Juso-Vorsitzender. In dieser Zeit weiß ich mehr genau. Und das Misstrauensvotum von Rainer Barzel und der CDU gegen die, gegen Willy Brandt und die SPD hatte rechnerisch 2 Stimmen Mehrheit. Das heißt, es gab Überläufer von FDP und SPD zur CDU und im Bundestag hatte der Willy Brandt seine Mehrheit verloren. Rechnerisch auf dem Papier. Später haben wir erfahren, dass das Ministerium für Staatssicherheit da auch seine Finger drin hatte. Aber das war ja für uns damals nicht bekannt. Und ich saß hier und wir wollten unbedingt auf dem Opernplatz eine große Kundgebung für Willy Brandt machen. Und eine Kundgebung gegen dieses Misstrauensvotum. Und nun war die Angst überall. In der Personalversammlung der Stadtwerke, die größte Betrieb eigentlich, war, ach, wir können den Anfang nicht machen, wir gelten als SPD-Betrieb. Dann war ein Metallbetrieb, Adlerwerke. Wir sind zu klein, wir können doch nicht den Anfang machen, wir würden ja streiken, aber. Und ich war im ständigen Kontakt am Telefon mit den einzelnen Vertrauensleuten und Betriebsratsvorsitzenden. Und die sagten alle, dass sie nicht anfangen wollten mit dem Streik. Und dann ist mir irgendwann die Hutschnur geplatzt. Und dann habe ich die bei der Stadt Frankfurt angerufen und habe gesagt, eben hat Degussa 2 entschieden, sie wollen streiken. Jubel! Also du hast richtig gehört, er hat den Telefonhörer in die Versammlung gehalten, waren hunderte von Kollegen und Kollegen, genau! Dann haben die gesagt, wir streiken auch. Danach haben die abgestimmt. Wollten auch streiken und zum Opernplatz ziehen für Willy Brandt am 27. April 1972, wo das Misstrauensvotum war. Dann habe ich bei Degussa 2 ganz schnell angerufen und habe gesagt, eben hat die Stadt, haben die Stadt, die Stadtwerke entschieden, dass sie streiken und dass sie auch zum Opernplatz gehen. Jubel! So, am Ende waren 5 Betriebe, die alle einzeln Angst hatten, den Anfang zu machen in dem Streik und kamen mit selbstgebastelten Schildern gegen das Misstrauensvotum für die Ostverträge, für die neue Friedenspolitik Willy Brandts hier auf den Opernplatz gezogen. Übrigens, der Wahlkampfleiter, der mich ermutigt hat, das war Albrecht Müller damals. Der war der Koordinator des Kanzleramts von Willy Brandt. Heute sehe ich jetzt da drüben sein neues Buch. Großartiger Mensch, der jetzt die Nachdenkseiten macht und wir machen zusammen Weltnetz TV. Also das sind Menschen, die über all die Jahrzehnte gezeigt haben, dass sie gegen diese rechte Truppe und die NATO und diese dahinterstehenden Geheimdienste immer offen gekämpft haben. Manchmal mit geschlossenem Visier, manchmal mit offenem Visier. Und der 27. April war dann ein Erfolg. Und du kannst dir nicht vorstellen, was im Club Voltaire, was auf dem Opernplatz, da war Radiobank, kann ich mich noch erinnern, los war. Trauben von Menschen. Und als das Ergebnis ausgezählt wurde, dass Rainer Barzel nicht die Mehrheit hatte und Willy Brandt Kanzler blieb, jubelte richtig ganz Frankfurt. Wenn du da in den oberen Stock gegangen bist, hast du aus den Fenstern gehört, ganz Frankfurt jubelte, aus den Wohnzimmern brach ein Jubel aus. Und dann hat ja mit der Leitung von Albrecht Müller die SPD dann Ende des Jahres das beste Wahlergebnis ihrer ganzen Geschichte gehabt.
War auch noch eine andere SPD.
War eine andere SPD.
Was du hier gerade erzählt hast, bringt mich natürlich zur letzten Frage, Dieter. Wie viel Populismus braucht denn die Politik?
Will Kommunismus.
Populismus.
Ich bin ein Gegner des Wortes Populismus. Mir reicht populär sein.
Ja.
Populismus heißt immer, dass du jede komplizierte Frage populär machen musst.
Verstehen wir es mal im positiven Sinne.
Nein, das will ich nicht.
Oder
ich
geht das nicht?
Wenn du kannst die marxische Theorie nicht zu einer Verschwörungstheorie machen. Die marxische Theorie von Lohnarbeit und Kapital, von der Akkumulation des Kapitals, von der Enteignung der Arbeitskraft durch das Kapital, also wenn die Arbeiter um ihre Ergebnisse betrogen werden, die ist kompliziert und das ist eine notwendig komplizierte Theorie, die auch abstrakt gedacht ist. Die kannst du nicht populär machen so schnell. Die musst du kompliziert studieren. Aber Krieg und Frieden und wie der Zweite Weltkrieg entstanden ist und wer daran profitiert hat, das kannst du sehr populär machen und musst du viel populärer machen. Und da ist die Linke oft viel zu verquast, redet viel zu viel Politchinesisch und ist nicht wirklich bei den Menschen. Und deswegen sage ich, mehr populär sein, aber Populismus habe ich so meine Probleme. Ich glaube, als Generalprinzip ist das eine Plattmacherei von Dingen, die man so nicht platt machen kann, weil sie notwendigerweise abstrakt sind.
Eine Frage, die ich dir stellen muss, ich bin ein wenig irritiert. Ich dachte immer, du hast für den KGB gearbeitet, aber bei Wikipedia habe ich lesen lassen, du bist doch ein IM. Was ist denn jetzt richtig?
Also, ich habe weder für den KGB gearbeitet, noch für das Ministerium für Staatssicherheit. Ich habe aber Kontakt mit Leuten gehabt, wo ich dann 15 Jahre später erfahren habe, dass ein Mensch, der hier aus Riederwald kommt, Herbert Thur, steht ja auch in dem Buch drin, er hat ja mir dann einen Brief geschrieben und hat das dann aufgeklärt, der kam aus Riederwald, Frankfurt, war Antifaschist, Kommunist und ist in die DDR übergesiedelt. Das gab es auch. Also 3000 Menschen sind von West nach Ost, also nicht nur die eine Bewegung, mindestens 3000. Und er gehörte zu denen. Und er war in einem Zentralrat der FDJ. Die FDJ war ja hier verboten und er ist dann in die DDR quasi geflohen. Und ihn traf ich im KZ Buchenwald, mit dem ich auch familiär verbunden bin. Und dann entwickelte sich eine Freundschaft und erst nach der Wende hat er mir dann geschrieben, ja, ich war derjenige, der sozusagen die Informationen angelegt hat in einem IM-Ordner beim Ministerium für Staatssicherheit.
Das heißt, man hat für dich einen Ordner angelegt, in der Hoffnung, dich anzuwärmen, es hat aber nie funktioniert.
Nein, ich will aber ganz ehrlich was sagen. Vor der Biermann-Ausbürgerung war ich in einer politischen Lage, wo ich, wenn die mich gefragt hätten, was sie nicht haben, ja gesagt hätte. Ich hätte für die gearbeitet. Also nicht, ich will jetzt hier nicht, also ich habe meine Haltung zur DDR im Jahr 76, am 26. November, als Biermann ausgebürgert wurde, grundsätzlich geändert und vor 76, und das war ja alles vor 76, ich war da 22, andere waren da bei der RAF, Joschka Fischer hat...
Das heißt, da hat auch natürlich ein Prozess stattgefunden,
natürlich.
Du siehst das ja heute anders. Ja.
Aber
ja.
In dieser Zeit, wenn man mich gefragt hätte als 22-jährigen Jungen, ob ich für das Ministerium für Staatssicherheit offiziell hätte arbeiten wollen oder als inoffizieller Mitarbeiter, ich hätte natürlich ja gesagt.
Eine letzte Frage an dich, Dieter Dehm, erstmal schönen Dank fürs Kommen und auch danke für dein Buch, Meine schönsten Skandale. Ich kann es nur empfehlen, es liest sich wirklich gut weg, es ist Popliteratur, es ist vor allem sehr viel Geschichte. Musikalisch sehe ich nicht, dass du irgendwas falsch gemacht haben könntest. Ich kenne die Tracks, die du geschrieben hast. Und ich habe, während ich das Buch gelesen habe, immer auch Tracks von dir gehört. Sag, okay, ich habe erst ja später Dieter Dehm kennengelernt.
Aber es gibt schönere Lieder als tausendmal berührt.
Ja,
das
wird immer zitiert. Ich habe auch Monopoly und so etwas alles gehört.
Es gibt noch schönere Lieder als Monopoly.
Und auch Dinge, die du geschrieben hast. Und ich will dich jetzt gar nicht alles aufführen. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, okay, das bereust du politisch? Das war nicht gut, das war vielleicht naiv. Das würde ich heute anders machen. Du bist ja immer noch Politiker.
Sagen wir mal so, ich habe Günter Wallraff hat mal gesagt vor dem SPD-Schiedsgericht in Frankfurt, es gab nur einen Führungsoffizier für Dieter Dehm, das war Wolf Biermann. Also er hat mich als einen ganz treuen Gefolgsmann von Wolf Biermann dargestellt. Wolf Biermann wohnte ja bei Günter Wallraff in der Tebeerstraße 20 in Köln und war mit ihm befreundet und Günter Wallraff wurde auch von mir mit seinen Büchern. Ich habe seine Bücher mit und seine Lesungen mit organisiert und so weiter. Ich habe mit ihm die Gegenbildstelle gemacht. Also wir kannten uns ganz gut. Ich glaube, dass ich Biermann gegenüber zu naiv war.
Er hat sich ja total gedreht.
Er hat sich von einem Sänger, Soldat, Soldat in grauer Norm zu einem Pro-NATO-Sänger, hat jeden Kriegseinsatz aktiv besungen und gefordert. Er hat sogar die Frau Merkel von rechts angegriffen wegen der Atompolitik. Er ist wirklich konvertiert. Und ich hätte das vielleicht früher registrieren müssen, dann wäre ich skeptischer geworden. Er hat alles getan, um Linke, wo er konnte, zu mobben und aus dem Verkehr zu drängen. Ich hätte wahrscheinlich damals mich von mir aus von ihm früher trennen müssen.
Dieter, ich bedanke mich ganz herzlich und ich wünsche mir von dir beim nächsten Mal ein Buch, wo ich weiß, da hättest du auch einige Geschichten zu erzählen. Ich will es mal kurz eben andeuten. Ich möchte gerne ein Buch, was du über die Frau schreibst.
Oh.
Das würde ich wirklich von dir wünschen.
Würde ich lieber von einer Frau gebeten werden.
Ja, vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte dieses Buch empfehlen. Dieter Dehm, meine schönsten Skandale von Ruf und anderen Morden. Es geht da eben um Fake News, die man macht, um Menschen aus dem Weg zu räumen. Es ist bei Dieter Dehm überhaupt nicht gelungen. Es ist ein Mann, der musikalisch hochaktiv ist, der weiter Dinge organisiert, auch selber weiter schreibt, auch Opern und solche Dinge macht, der auch politisch nicht von der Bühne wegzubekommen ist und der das immer machen wird. Und was ich bei dir so lustig finde ist oder auch sympathisch finde, dass du immer heiter geblieben bist und dass du immer jemand bist, der sagt, er lebt ganz gut.
Aber er ist immer
ein Mann auch des kleinen Bürgers geblieben und guckt nicht auf den herab, nur weil der kein Abitur hat. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke dir auch.